Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Martin Sagatta. Willkommen an diesem 6. Juni. Ein Datum, das in der Weltgeschichte eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Am 6. Juni 1944, heute vor 75 Jahren, hat die Landung der alliierten Truppen in der Normandie den Sieg über Nazi-Deutschland eingeläutet. Über die Gedenkfeiern im Norden Frankreichs berichten wir gleich. Ansonsten auch aus Dänemark, wo die Sozialdemokraten vorgeführt haben, wie man Wahlen gewinnen kann. Mit einer Politik allerdings, die nicht unumstritten ist. Hierzulande in Bremen, wo die SPD erstmals seit 70 Jahren hinter der CDU gelandet ist, darf sie sich nun aber doch noch Hoffnungen machen auf ein Bündnis, nämlich mit Grünen und Linken. Und Nils Högl, der ehemalige Krankenpfleger, ist heute wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Doch damit erst einmal zu dem Gedenken im Norden Frankreichs, Veranstaltungen, die Barbara Kostolnik beobachtet hat.
Am Gedenkstein des Strandes von Colville-sur-Mer, besser bekannt unter dem Namen Omaha Beach, dem Strandabschnitt, an dem die US-Truppen gelandet waren, sitzt Carl Peterson in seinem Rollstuhl. Der Wind pfeift, ein Hubschrauber kreist, aber Carl lässt sich nicht beirren.
We landed the 29th Division right there.
Wir sind mit unserer 29. Division genau hier unten gelandet, mit unserem Schiff, auf dem 20 Panzer transportiert wurden. Ein Riesenschiff. 75 Jahre ist das her.
75 years ago.
Erzählt der alte Herr. 94 Jahre ist er. Geboren sehr passend in Omaha, Nebraska. Damals am D-Day war er gerade 19 geworden und das Morgengrauen machte seinem Namen alle Ehre. Ich bringe meine Erinnerungen mit hierher zurück, viele Erinnerungen. Ich will sie eigentlich gar nicht, aber sie sind nun mal da. 75 Jahre später ist auch Donald Trump da an jenem Strandabschnitt, an den sich direkt ein riesiger Soldatenfriedhof anschließt. 23.000 US-Soldaten sind gefallen während der Operation Overlord. Insgesamt hatten die Alliierten 156.000 Mann aktiviert, um die deutschen Stellungen an der Küste der Normandie zu durchbrechen.
It's a very, sacred thing for me.
Das ist ein heiliger Ort für mich, betont Joe aus Georgia am Strand von Omaha Beach. So viele Menschen haben ihr Leben verloren für die Freiheit. Wir haben gewonnen, weil sie sich geopfert haben.
Their sacrifice.
Auch der amerikanische Präsident wählt an diesem sonnigen Tag in Omaha Beach Worte voller Pathos, unter anderem für die 160 anwesenden US-Veteranen.
You are among the very greatest Americans.
Sie gehören zu den größten Amerikanern, die es jemals gab. Sie sind der Stolz unserer Nation, der Ruhm unserer Republik. Und ich danke Ihnen von ganzem Herzen.
And we thank you from the bottom of our hearts.
Zuvor hatte der französische Präsident Macron ebenfalls den Veteranen gedankt und ebenfalls die Größe der USA beschworen. Diese Größe, zum deutlichen Missfallen Trumps, allerdings etwas anders definiert.
Nous savons ce que nous devons à l'Amérique.
Wir wissen, was wir Amerika schuldig sind. Dem Amerika, lieber Präsident Trump, das immer dann am größten war, wenn es für die Freiheit der anderen gekämpft hat.
Qui n'est jamais aussi grande que lorsqu'elle se bat pour la liberté des autres.
Zwei Stunden zuvor, am frühen Morgen, hatte Emmanuel Macron die britische Premierministerin Theresa May begrüßt an einem anderen Strandabschnitt in Vers-sur-Mer. Am Gold Beach legten sie den Grundstein für eine Gedenkstätte für die britischen Gefallenen. Es dürfte einer der letzten internationalen Auftritte Mays gewesen sein. Sie war sehr gerührt und dankte Macron für seine Unterstützung.
Thank you, President Macron, for your support to ensure a lasting monument to the service and sacrifice of those who fought in the Battle of Normandy.
Am Ende standen sie noch einmal zusammen, Macron und May, ein Dudelsackpfeifer spielte, die Veteranen salutierten. Und die britische Premierministerin sinnierte.
It's almost impossible to grasp the raw courage it must have taken that day.
Es ist fast unmöglich, den Mut zu erfassen, den es an jenem Tag gebraucht hat, um sich in das kriegerische Getümmel zu werfen. Niemand hatte Gewissheit darüber, was der 6. Juni bringen würde.
What the 6th of June would bring.
Wie es mit Europa weitergeht, mit dem Brexit, weiß heute auch keiner. Mut wird es auf jeden Fall brauchen, um ein stabiles Europa der Zukunft zu bauen. Mut und Erinnerung.
Aus Paris, Barbara Kostolnik. Davon kann die SPD hierzulande nur träumen. In Dänemark nämlich haben die Sozialdemokraten die Parlamentswahl gestern gewonnen. Doch dieser Erfolg der dänischen Sozialdemokraten geht auf einen Kurs zurück, den Kritiker als höchst gefährlich erachten, auf eine Annäherung an die politische Rechte. Carsten Schmiester berichtet.
Ihr habt gewählt, ihr habt entschieden, dass Dänemark eine neue politische Mehrheit bekommt und in eine neue Richtung geht.
Dänemark skal have en ny retning. Og I har valgt,
Und ihr habt eine neue Regierung gewählt.
Und ihr habt gewählt, dass Danmark skal have en ny regering.
Mette Frederiksen in der Pose der Siegerin. Die 41-jährige Vorsitzende der dänischen Sozialdemokraten hat es geschafft. Mit ihrer Partei und mit einem politischen Spagat. Klassisch links in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Aber bei einer Asylpolitik, die sich von der bisherigen liberal-konservativen Regierung nicht unterscheidet. Der Lohn für diesen Tabubruch 25,9%. Nicht ganz so viel wie vorhergesagt und sogar ein bisschen weniger als bei der vergangenen Parlamentswahl. Dennoch dürfte Frederiksen die bisher jüngste und erst zweite Regierungschefin in der Geschichte des Landes werden. Der rote linke Block hat nach Auszählung aller Stimmen mit 91 Mandaten im neuen Parlament die absolute Mehrheit erreicht. Frederiksens liberal-konservativer Rivale Lars Løkke Rasmussen hat mit seiner Venstre-Partei zwar zugelegt und kam auf 23,4%, doch sein blauer bürgerlicher Block zusammen mit Populisten, unter anderem der Dänischen Volkspartei, hat die Mehrheit verloren. Rasmussen sprach von einem bittersüßen Ergebnis.
Så kære venner, vi har fået et fantastisk flot valg, men
liebe Freunde, es war eine tolle Wahl, aber es gibt einen Machtwechsel. Ich habe Mette Frederiksen deshalb angerufen und ihr gesagt, dass ich der Königin das Wahlergebnis mitteilen werde und ich werde ihr auch die Rücktrittserklärung dieser Regierung überreichen. Besonders tief ist die Dänische Volkspartei gefallen. Sie stürzt regelrecht ab, von gut 21 auf 8,7%. Ihr stellvertretender Vorsitzender Søren Espersen wirkte im dänischen Fernsehen zerknirscht. Natürlich sind wir mit einem Ergebnis auf diesem Niveau nicht zufrieden. Wie könnten wir das auch sein? Das kann aber auch der Anfang von etwas Neuem sein, etwas anderem. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Wir haben viele Mandate verloren und das trifft die ganze Partei. Die schon bei der Europawahl für ihre Verhältnisse katastrophal schlecht abgeschnitten hatte. Die Populisten sind rechts überholt worden von zwei neuen, noch extremeren Parteien, von denen es aber nur eine und auch nur knapp über die dänische 2%-Hürde ins Parlament geschafft hat. Dazu hatten ihnen auch die Sozialdemokraten mit ihrer neuen Asylpolitik erfolgreich Konkurrenz gemacht. Als Ministerpräsidentin will Mette Frederiksen die Zahl der Zuwanderer aus nicht-westlichen Staaten weiter beschränken. Sie will eine Arbeitspflicht für anerkannte Flüchtlinge einführen und mehr Abschiebungen durchsetzen. Nicht alle roten Parteien dürften da mitmachen, Mehrheit hin oder her. Ein größeres Linksbündnis ist deshalb unwahrscheinlich. Eher wird Frederiksen Chef in einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung, die sich dann auf wechselnde Partner stützt. In der Asylpolitik dürfte sie ganz sicher auf Parteien auch aus dem blauen Block angewiesen sein.
Der Erfolg der dänischen Sozialdemokraten, über den Carsten Schmiester berichtet hat, der fällt in eine Zeit, in der es den deutschen Sozialdemokraten mehr als schlecht geht. In Bremen etwa bei der Bürgerschaftswahl sind die Sozialdemokraten erstmals seit mehr als 70 Jahren hinter der Union gelandet. Und dennoch, die Bremer Grünen wollen jetzt nicht mit der Union koalieren, sondern setzen auf ein Bündnis mit der geschwächten SPD und den Linken. Ein Vorgehen, das auf ein geteiltes Echo stößt, jedenfalls in Berlin. Markus Heberlein.
Ach, dieses kleine Bremen. Für die Bundespolitik ist das doch ziemlich egal. Den Eindruck machten viele Entscheider im politischen Berlin vor der Landtagswahl. Selbst SPD-Chefin Nahles lächelte nur und erklärte dann:
Naja, also jedes Land ist wichtig.
Vor allem Bremen aber für die persönliche Zukunft von Andrea Nahles, wie sich jetzt herausgestellt hat. Dass sich in Bremen jetzt ein Linksbündnis ankündigt, das könnte für die Zukunft im Bund auch eine Signalwirkung haben, hofft zumindest SPD-Vize Ralf Stegner.
Ich glaube, dass ein solches Bündnis im Westen, dass das auch zeigt, dass es progressive Mehrheiten dieser zur Union geben kann. Die sind prozentual ja gar nicht so weit weg. Da sind wir auf Bundesebene noch als SPD nicht stark genug natürlich. Aber jedenfalls ist es eine Perspektive auch für die Bundesebene. Auf Sicht jedenfalls, wenn alle drei Parteien an sich arbeiten. Das müssten sie aber sicher auch alle noch tun.
Die Linke zum Beispiel müsse sich entscheiden, sagt Stegner, ob sie wirklich mitregieren wolle. Linken-Fraktionschef Dietmar Bartsch zumindest will das. Ein Linksbündnis in Bremen nennt er ein Aufbruchszeichen und einen Auftrag, speziell für seine eigene Partei. Kommt Rot-Grün-Rot in Bremen wirklich zustande, wäre die Linke das erste Mal an einer Regierung in Westdeutschland beteiligt.
Wir regieren jetzt in einem Viertel der Bundesländer, tragen dort Regierungsverantwortung und das ist ein Auftrag, auch auf der Bundesebene die Mitte-Links-Option nicht nur verbal zu besprechen, sondern real daran zu arbeiten, dass die Menschen wissen, Gibt es eine solche Konstellation, gibt es für mich folgende Verbesserung.
Nochmal verbessern könnte sich die Lage auch für die Grünen. Dass die Bremer Grünen links abbiegen wollen statt nach rechts Richtung Jamaika, könnte vor allem die eher linke Kernwählerschaft der Grünen etwas beruhigen. Bundespolitisch setzt es vor allem ein Signal an die Union. Die Grünen können auch anders. Parteichef Robert Habeck will aber von linken Aufbrüchen nichts wissen. Über Bremen und den Bund sagt er:
Das hat jetzt erstmal das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Im Bund sind gar keine Wahlen, die anstehen, sondern wir haben eine Regierung. Als Bürger des Landes wünsche ich mir, dass eine Regierung auch regiert. Und deswegen verbieten sich eigentlich alle Spekulationen über alles Weitere.
Katerstimmung dagegen bei der Union. Obwohl die CDU es in Bremen erstmals seit 70 Jahren geschafft hat, vor der SPD zu landen, wird es wahrscheinlich wieder nur für die Opposition reichen. Entsprechend giftig die Reaktion, etwa von CSU-Generalsekretär Markus Blume. Das Votum der Bremer Grünen-Spitze für Rot-Grün-Rot zeige den wahren Charakter der Grünen, erklärt Blume. Linker Machterhalt sei die DNA der Grünen, der moderne Mittekurs nur Fassade. Auch FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg spart nicht mit Kritik. Für Deutschland wäre ein Linksbündnis umso verheerender, erklärt sie. Und so scheint Bremen für die Berliner Politik aktuell zumindest eines nicht mehr zu sein. Egal.
Und die Grünen setzen ihren Höhenflug auch nach der Europawahl noch fort. Im neuen ZDF-Politbarometer legt die Partei jedenfalls bundesweit jetzt 6 Punkte zu auf 26%. Sie liegt damit nahezu gleich auf mit der Union. Und in dem vor wenigen Minuten erst veröffentlichten Deutschland-Trend der ARD sind die Grünen sogar die stärkste Kraft. Ellen Eni.
Wenn man die Bürger fragt, welche Partei im Moment die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft hat, dann antwortet jeder Vierte die Grünen. 27% sagen das aktuell über die Partei, 10 Punkte mehr als vor der Europawahl. Von der Union sagen 12%, dass sie die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft habe, 6 Punkte weniger als vor der Europawahl. Die übrigen Parteien werden nur von 2-4% der Bürger genannt. Fast jeder Zweite hat allerdings keine Partei genannt oder sich nicht zu dieser Frage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend geäußert. In diesem Zusammenhang sind auch die deutlichen Verschiebungen zu sehen, die bei der aktuellen politischen Stimmung zu beobachten sind. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 25%, 3 Punkte weniger im Vergleich zum Vormonat. Die SPD verliert 6 Punkte und kommt auf 12%, rekordtief im Deutschland-Trend. Die AfD verbessert sich um 1 Punkt und landet bei 13%. Die FDP liegt stabil bei 8%, die Linke verliert 2 Punkte und kommt auf 7%. Die Grünen gewinnen 6 Punkte hinzu und kommen auf 26%. Damit erreichen sie ihr Rekordhoch im Deutschland-Trend und sind damit zum ersten Mal bei der Sonntagsfrage stärkste Kraft.
Eine halbe Stunde ist diese Meldung erst alt. Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder über die Flüchtlingskosten jetzt doch noch geeinigt. Volker Findhammer, in Berlin weiß man schon, wie diese Einigung da im Einzelnen aussieht.
Ja, Martin Zuckerter, das wissen wir. Und das war tatsächlich dann ein harmonischer Auftritt, den die Bundeskanzlerin mit den Sprechern der Ministerpräsidentenkonferenz, also dem Hamburger Bürgermeister Peter Tschentschner und dem saarländischen Ministerpräsidenten Tobias Hans da hingelegt hat. Und die wichtigste Einigung ist tatsächlich die künftige Finanzierung der Flüchtlingskosten. Da gab es ja bislang nur eine Vereinbarung für das laufende Jahr, nicht aber für die kommenden. Und auf die hat man sich heute verständigt.
Wir setzen dabei die vollständige Erstattung der Kosten für Unterkunft und Heizung für Bedarfsgemeinschaften mit Fluchtbezug fort. Wir übernehmen als Bund auch weiterhin einen Beitrag zur Finanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in Höhe von 350 Millionen wie bisher. Und die im Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz festgelegte Bundesbeteiligung für Asylbewerber, das sind 670 Euro je Verfahrensmonat, wird in den Jahren 2020 und 2021 fortgeführt.
Also Sie hören, die Bundeskanzlerin hat den Geldbeutel aufgemacht und ist bereit zu zahlen. Konkret geht es um Zusagen des Bundes in der Höhe von 3,35 Milliarden Euro für das Jahr 2020 und 3,15 Milliarden Euro im Jahr 2021, was natürlich von den beiden Ländervertretern als großer Erfolg gewürdigt wurde.
Und damit ist, auch wenn es sich um eine Reduktion handelt, Planungssicherheit geschaffen worden. Es wird eine Kraftanstrengung weiterhin bleiben, die Menschen zu integrieren. Aber wir stellen uns dieser Verantwortung, auch das ist Gegenstand gewesen der heutigen Beratung.
Sagte der Ministerpräsident des Saarlandes Tobias Hans und sein Hamburger Kollege, der erste Bürgermeister Peter Tschentschner, der verwies, dass man auf den ersten Vorschlag des Bundes, der ja noch sparsamer gewesen wäre, nicht akzeptieren konnte wegen der geplanten Pauschalregelungen, die jetzt aber geändert wurden, zumal der Bund sich insgesamt großzügiger zeigt.
Das ist ein sehr großer Erfolg, denn wir haben bis vor kurzem keine Sicherheit gehabt, wie es ab 2020 weitergeht. Ich glaube, dass es sinnvoll und auch erforderlich ist, dass diese Sicherheit jetzt für alle Beteiligten hergestellt ist. Und deswegen finde ich, dass, obwohl es natürlich jetzt ein wichtiger Schritt noch für die Länder ist, die Integrationsbemühungen auf gleichem Niveau fortzuführen, dass das ein wichtiges Ergebnis ist.
Nochmal zur Erinnerung, in diesem Jahr unterstützt der Bund die Länder bei den Flüchtlingskosten mit rund 4,7 Milliarden Euro und ohne eine Verständigung wäre diese Vereinbarung tatsächlich zum Jahresende ausgelaufen. Und noch ein kleiner Hinweis, Martin Zagatta, es gab noch eine weitere Einigung, die betrifft die Hochschulen und Forschungseinrichtungen in den Ländern. Auch da will der Bund und die Länder mehr Geld geben. Die sollen nämlich dauerhaft 4 Milliarden Euro zusätzlich bekommen, um eben etwa unbefristete Stellen dort abzuschaffen und Menschen längerfristig einzustellen.
Nach monatelangem Streit haben sich Bund und Länder über umstrittene Kosten geeinigt. Volker Findhammer hat uns diese Übereinkunft erläutert. Da ging es um zukünftige Kosten. Aber auch in Deutschland wurde heute zurückgeblickt, Jahrzehnte zurückgeblickt. Denn im Bundestag ging es um die friedliche Revolution in der DDR, um die Straßenproteste von 1989, vor 30 Jahren, also gegen das SED-Regime. Im Parlament sollten die damaligen Freiheitskämpfer und auch die Opfer der SED gewürdigt werden. Gudula Geuter hat den Abgeordneten zugehört.
An sich sind sich die Redner aller Fraktionen in vielem einig. Im Dank an die Ostdeutschen, die vor 30 Jahren die friedliche Revolution bewerkstelligt haben, im Gedanken an die Opfer der DDR. In einem Antrag der Koalition aus CDU, CSU und SPD wird der Weg bis zur deutschen Wiedervereinigung nachgezeichnet. Es wird ein Denkmal verlangt, ein Fonds für Härtefälle angeregt. Und, so die CDU-Abgeordnete Gitta Connemann,
Unrecht hat kein Verfallsdatum. Und deshalb setzen wir uns auch ein für einen Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur.
Und doch ist das Gedenken schwierig nach 30 Jahren. Freiheit kann auch Enttäuschung bedeuten, betont Katrin Budde von der SPD.
Und dass in den Jahren danach zu viele Menschen enttäuscht und verbittert geworden sind und zu viele Menschen heute den verklärten Blick zurückhaben und die Demokratie, die wir so mühsam errungen haben, in Frage stellen, ihren Wert nicht mehr so deutlich sehen, das ist gefährlich. Und ich frage mich wirklich mit Schaudern, wann haben so viele Menschen die Angst vor der Diktatur verloren?
Der CSU-Innenpolitiker Volker Ulrich warnt vor historischen Missdeutungen.
Der Begriff "Wir sind das Volk" war eine Forderung nach Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie. Und wer Menschen herabsetzt oder ausgrenzt oder sie wegen ihrer Religion oder Herkunft entwürdigt, kann nicht in Anspruch nehmen, für das Volk zu sprechen.
Mal wird die AfD direkt, mal indirekt angesprochen. Für sie bezeichnet dagegen Tino Chrupalla den Antrag der Koalition und einen weiteren der FDP als verzweifelten Versuch der Schadensbegrenzung.
Sie haben das Vertrauen der Wähler in Ostdeutschland verspielt. Und das wissen Sie auch. Das erscheint mir die eigentliche Motivation hinter diesen beiden Anträgen.
Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke setzt dem einen positiven Blick entgegen, wenn auch keinen ungetrübten.
Ich glaube, wenn wir heute zurückgucken, muss man dankbar sein für das, was wir erreicht haben. Die schweren 90er Jahre sind überstanden, auch dank der Hilfe der Solidarität in Deutschland insgesamt, für die ich hier mal Danke sagen möchte. Aber wenn man Danke sagt, heißt es auch gleichzeitig, es gibt noch viel zu tun.
Der SPD-Politiker meint gleiche Rente und gleichen Lohn. Die grüne Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt meint auch den Umgang mit den Opfern der DDR, für die der Koalitionsantrag weitere Hilfen vorsieht. Zu spät, meint Göring-Eckardt.
Die Frage der Heimkinder, der Zwangsadoptierten, die Frage der Opfer des SED-Unrechtes, die heute eine schwierige soziale Lage haben, ja immer noch. Sie müssen sich fragen lassen, warum haben Sie das nicht längst gemacht?
Während es Matthias Höhn von der Linkspartei auch um die Art geht, wie auf die DDR zurückgeblickt wird.
Die DDR-Gesellschaft wird von der Koalition und auch im Antrag der FDP weiterhin auf einzelne Punkte reduziert. Diktatur, Widerstand und Zwang. Alles andere aus der DDR bleibt für sie ein Niemandsort.
So könnten Lebensleistungen nicht gewürdigt werden. Bei aller Uneinigkeit, bei allem Streit um die nachträgliche Deutung herrscht in einem Konsens. Was 1989 passierte, war keine Wende. Linda Teuteberg, die FDP-Generalsekretärin, ist nicht die Einzige, die sich von diesem Begriff distanziert.
Die SED, die versuchte, den Eindruck zu erwecken, nicht etwa mutige Bürger hätten sich hier ihre Freiheit erkämpft, sondern die SED hätte plötzlich eingesehen, Reformen auf den Weg bringen zu müssen.
Und so bleibt es beim vielfältigen Blick auf das, was alle die friedliche Revolution nennen.
Der Bundestag würdigt die friedliche Revolution in der DDR, die Freiheitskämpfer von 1989 und auch die Opfer der SED. Aus Berlin war das ein Bericht von Gudula Geuter. Der größte Mordprozess der deutschen Nachkriegsgeschichte ist heute mit einem eindeutigen Schuldspruch zu Ende gegangen. Wegen 85-fachen Mordes ist der ehemalige Krankenpfleger Nils Högl zu lebenslanger Haft verurteilt worden vom Landgericht in Oldenburg. Morde, die er aus Geltungssucht begangen hat, um vor seinen Kollegen gut dazustehen. Mareike Lange mit den Einzelheiten.
Für das Gericht ist erwiesen, dass Nils Högl weitere 85 Menschen getötet hat. In 15 Fällen hat der Richter den ehemaligen Krankenpfleger freigesprochen. Gerichtssprecherin Melanie Bitter.
Es sind eben Zweifel verblieben. Der medizinische Sachverständige hat in diesen 15 Fällen allein die Möglichkeit in den Raum gestellt einer Täterschaft. Heißt, die Täterschaft Nils Högls war in diesen Fällen nur denkbar. Weil weitere Beweismittel hier nicht hinzugetreten sind, verblieb die Täterschaft letztendlich im Raum des Möglichen. Darauf kann kein Gericht in einem Rechtsstaat ein Urteil stützen.
Soweit die klaren juristischen Fakten. Richter Bührmann fand andere Worte, um den Prozess zu charakterisieren. Högls Schuld sei so groß, dass man sie kaum erfassen könne, sagte der Richter. Die Kammer sei sich vorgekommen wie ein Buchhalter des Todes. Högl habe die Würde der Patienten mit Füßen getreten. Bührmann machte deutlich, in Amerika wäre der ehemalige Krankenpfleger zu einer Freiheitsstrafe von 1275 Jahren verurteilt worden. So etwas gäbe es in Deutschland nicht. Die Staatsanwaltschaft ist mit der lebenslangen Freiheitsstrafe und der festgestellten besonderen Schwere der Schuld zufrieden, Oberstaatsanwalt Martin Kotziolek.
Wir müssen sehen, dass wir ein wirklich umfangreiches Ermittlungsverfahren geführt haben. Die Arbeit der Soko Cardio hat ein gewaltiges Ausmaß gehabt bei dem Versuch, eben die Mordserie aufzuklären. Diese Arbeit hat heute in ganz wesentlichen Punkten ihre Bestätigung gefunden.
Der ehemalige Krankenpfleger Nils Högl nahm den Schuldspruch reglos auf. Das Gesicht des 42-Jährigen sah aufgequollen aus, er wirkte müde. Das Strafmaß war zu erwarten, sagt seine Rechtsanwältin Ulrike Baumann. Wie sich ihr Mandant jetzt fühlt, wisse sie aber nicht.
Der ist eine Sekunde nach der Urteilsverkündung zurückgeführt worden. Da hat man keine Zeit. Das werden wir jetzt in aller Ruhe mit ihm erörtern.
Sichtlich erleichtert waren die rund 120 Angehörigen. Für sie geht heute eine emotionale Achterbahnfahrt zu Ende. Für einige war es dann aber doch zu viel. Sie mussten den Saal vorzeitig verlassen. Denn jeder Fall wurde noch einmal vom Richter einzeln genannt. Name, Sterbedatum und die Todesursache. Was viele der Nebenkläger bereits ahnten, überwältigte sie dann doch, als der Richter es aussprach. Nils Högl habe ihre Angehörigen ermordet. Andrea Wennecker ist eine der Nebenklägerinnen. Sie hatte nach dem Urteil Tränen in den Augen.
Wenn dann so ein Urteil gesprochen wird, dann kriegt man schon eine Gänsehaut. War sehr emotional. Wir sind froh, dass wir es jetzt hinter uns gebracht haben. Und das war jetzt auch das Letzte, was wir für unseren Papa tun konnten. Ich denke, wir haben alles nochmal gegeben, dass er auch seine gerechte Strafe dafür kriegt. Und ja, wir haben das jetzt in unserer Familie für unseren Papa gemacht.
Die Angehörigen hoffen nun, dass sie ihren inneren Frieden finden können und endlich mit dem Fall Nils Högl abschließen können. Und dem ehemaligen Krankenpfleger ist heute vielleicht deutlich geworden, dass eine lebenslange Haftstrafe in Deutschland auch lebenslang sein kann.
Mit den neueren Medien hat die Union kein Glück. Nach dem Ärger um das Video des YouTubers Riso trifft es jetzt Landwirtschaftsministerin Klöckner wegen eines Twitter-Videos, in dem die CDU-Politikerin den Lebensmittelkonzern Nestlé lobt. Jetzt hagelt es Kritik, wie Panayotis Gavrilis berichtet.
Fast eine 500.000 Aufrufe hat das Video mittlerweile, in dem Bundesernährungsministerin Julia Klöckner zu sehen ist, neben ihr der Chef von Nestlé Deutschland. Essen und Trinken sei wichtig, aber müsse mit der Umwelt vereinbar und gut für die Gesundheit sein, so Klöckner in dem knapp einminütigen Clip.
Deshalb freue ich mich, dass wir uns heute über die Philosophie von Nestlé unterhalten haben. Und ich habe heute viel Neues erfahren und freue mich, dass wir Unterstützung haben für unsere Innovations- und Reduktionsstrategie. Weniger Zucker, weniger Salz, weniger Fette in den Produkten, die die Bürger gerne mögen.
Klöckner übergibt das Wort an den Vorstandsvorsitzenden von Nestlé Deutschland, Marc-Aurel Bürsch.
Ja, also wir unterstützen die Reformulierungsstrategie der Ministerin sehr, sehr gerne.
Beide wirken zufrieden, gut gelaunt, lächeln in die Kamera.
Und ja, darüber haben wir uns heute ausgetauscht.
Dieser Austausch zwischen Konzern und Ministerium stößt dabei auf breite Kritik. Die Unternehmen sind Teil des Problems, sagt der Geschäftsführer der Verbraucherorganisation Foodwatch, Martin Rücker. Nestlé habe im Bereich Kinderlebensmittel ein unausgewogenes, überzuckertes Sortiment, so Rücker gegenüber der ARD.
In einer solchen Situation erwarte ich von einer Ministerin, dass sie sich nicht gemein macht mit den Interessen der Unternehmen, dass sie nicht die Unternehmen bewirbt, sondern dass sie vor allem klar macht, dass sie die Aufgabe hat, dieses Problem zu lösen. Und das geht, wenn die Unternehmen nicht mitziehen, dann eben auch nur gegen die Interessen der Unternehmen. Und das wird mir nicht deutlich. Hier ist viel zu viel Nähe im Spiel.
Nestlé werden zudem umstrittene Geschäftspraktiken vorgehalten. Es gibt Berichte, in denen dem Konzern vorgeworfen wird, mit Wasser Geld zu machen aus Regionen, in denen Wasser ein knappes Gut ist. Vor allem in den sozialen Medien ist die Empörung über das Video groß. Es hagelt Kritik von Nutzern, der Opposition und aus den eigenen Reihen. Roderich Kiesewetter schreibt auf Twitter, Zitat, das geht gar nicht, sich als Ministerium so eng an eine Firma zu binden. Warum nicht auch mit den Wettbewerbern von Nestlé? Warum überhaupt? Fragt der CDU-Politiker. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt wirft Klöckner vor, ein Werbevideo für Nestlé gedreht zu haben. Klöckner selbst verteidigt ihr Vorgehen und wirft Nutzern auf Twitter vor, sich nicht mit dem Thema beschäftigt zu haben. Andere Nutzer reagieren zum Teil aber auch mit Beleidigungen auf das Video. Klöckner schreibt, an die Hate-Speaker, weil ich mit Nestlé gesprochen habe, mal eigene Forderungen nachlesen. Das Unternehmen unsere Ziele für bessere Nahrungsmittel umsetzen, ist ein Erfolg, so Klöckner. Ihr Ministerium betont, es gehöre dazu, mit allen Beteiligten zu sprechen, auch mit Unternehmen. Für den Medienrechtsanwalt und YouTuber Christian Solmecke ist der Fall hingegen klar. Im Deutschlandfunk sagte er,
in diesem Fall würde ich schon sagen, dass das Schleichwerbung ist. Es gibt zwar unterschiedliche Urteile der verschiedenen Gerichte zum Thema Schleichwerbung, aber hier hat sich Frau Klöckner ausnahmslos positiv zugunsten eines Unternehmens ausgesprochen. Und da muss man auch gerade, wenn man die Influencer-Urteile der letzten Monate ins Kalkül zieht, sagen, ja, sie hätte das Posting als Werbung kennzeichnen müssen.
Nach der massiven Kritik will sich nun die Medienanstalt Berlin-Brandenburg damit befassen und möglicherweise prüfen, ob es sich hier um unerlaubte Werbung handeln könnte.
Zu dem schlechten Image der Deutschen Bahn passt das. Bei dem hochverschuldeten Unternehmen gibt es jetzt nämlich Hinweise auf Unregelmäßigkeiten, auf auffällige Beraterverträge, heißt es, offenbar große Summen, die auch ehemalige Konzernvorstände eingestrichen haben sollen. Was man dazu schon weiß, nun dazu Dieter Nürnberger.
Inzwischen hat die Deutsche Bahn AG offiziell bestätigt, dass sie so wörtlich Auffälligkeiten im Zusammenhang mit Beraterverträgen untersucht. Es gehe um den Zeitraum 2010 bis 2018. Dies betrifft somit im Wesentlichen die Zeit unter dem Vorstandsvorsitzenden Rüdiger Grube, der im Januar 2017 im Streit um die eigene Vertragsverlängerung überraschend zurückgetreten war. Die Bahn teilte heute lediglich mit, dass auch ehemalige Konzernvorstände von der Untersuchung betroffen sein. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins Der Spiegel soll es sich bei den Auffälligkeiten um Zahlungen für lukrative Beraterverträge eines ehemaligen Vorstands handeln, die dieser nach dem Ausscheiden aus dem Konzern neben hohen Abfindungen erhalten habe. Es soll dabei unter anderem auch um die S-Bahn Berlin gehen, ein Tochterunternehmen der Deutschen Bahn. Nach Informationen des Nachrichtenmagazins wurden mehrere Verträge offenbar ohne die übliche und vorgeschriebene Genehmigung durch den Aufsichtsrat geschlossen. Aufsichtsratschef Michael Odenwald spricht von einer, Zitat, schweren Störung des Vertrauensverhältnisses. Er werde dafür sorgen, dass der Sachverhalt ohne Ansehen der Person vollständig aufgeklärt werde. Die Unregelmäßigkeiten fielen wohl bei der internen Revision auf. Inzwischen hat die Deutsche Bahn eine externe Kanzlei mit der Prüfung der Vorfälle beauftragt. Sven Barthol, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Bundestagsfraktion und zuständig für den Bereich Verkehr, fordert nun Transparenz seitens des Unternehmens.
Es darf auch keine Vorverurteilung geben, aber das, was man hört, scheint es sich ja in einigen Fällen um durchaus gravierende Verstöße zu handeln. Und deswegen möchte ich jetzt einfach die Information bekommen, die, glaube ich, die Öffentlichkeit auch braucht, auch der Deutsche Bundestag braucht, um die Dinge zu beurteilen.
Beraterverträge seien gang und gäbe in vielen Wirtschafts- und Politikbereichen, sagt Bartol. Es könne auch sein, dass ehemalige Mitarbeiter oder auch Vorstände ein solch hohes Expertenwissen haben, dass sie für einzelne Projekte herangezogen würden. Allerdings müssten dann die üblichen Regularien auch eingehalten werden. Der bundeseigene Konzern berief zur Klärung der Fälle inzwischen den Aufsichtsrat in einer Telefonkonferenz zusammen. In der kommenden Woche soll es zudem eine Sondersitzung des Gremiums geben. Auch der Bundesrechnungshof bestätigt inzwischen, dass er ebenfalls Vorkommnisse bei der Deutschen Bahn AG prüfe, allerdings ohne Einzelheiten zu nennen.
Unregelmäßigkeiten, auffällige Beraterverträge bei der Deutschen Bahn. Aus Berlin war das ein Bericht von Dieter Nürnberger. Und das waren die Informationen am Abend, heute mit Martin Sagatta.